Nein.
Da wird einfach in die Buch weitergelesen.
Nein, das werde ich auch sagen. Es gibt zwei Änderungen dann zum Winter. Sie wollen da hinten sitzen. Also, ich sage jetzt schon mal, dass, da hat mich der Beurteilung gebeten, das sind die Daten für den Winter. Es wird dann auch die Änderung geben, dass ich das aufgebe, so mit dem Frühen, sodass wir dann 8:45 anfangen. Ich schaffe das zwar hier zum Zug eigentlich hin, aber ich schaffe es dann in der Regel, die Bahn schafft es nicht, mit den weiteren Verbindungen dann in Aschaffenburg oder Hanau, und wenn ich da sowieso immer eine Stunde rumhänge, dann kann ich also auch eine Stunde später fahren, und dann ist es für Sie vielleicht eine Hilfe, dass wir also nicht um 8:50 anfangen, sondern ganz normal 8:45 zum Winter dann. Dieses Semester bleibt es halt so, wie es ist. Dann inhaltlich gibt es bei Reklam eine Neuausgabe der Gedanken von Pascal. Beim nächsten Mal, ich sehe, ich habe es nicht dran gedacht, weil ich das auch noch nicht vorhatte. Das werde ich dann nächsten Monat nochmal mitbringen. Die Nummer, das ist vom der Text nach La Fumar. Und das ist früher schon rausgekommen bei Reklam Leipzig. Und das gibt es inzwischen auch in der gelben Form. Die Gedanken in der, nicht in der jahrzehntelang länger üblichen Anordnung von Braunschweig, wie sie immer dann noch nach dem Strich angegeben sind, sondern nach einer der offiziellen Kopien, die inzwischen ja wiedergefunden wurden und damit so angeordnet sind, wie sie von ihm nachgelassen sind. Das wollen wir dann lesen miteinander. Also Pascal Gedanken heißt das einfach. Das wird aber dann auch nochmal im kommentierten Vorlesungsverzeichnis stehen und so. Bin das interessiert. Denn hier kommen wir mit dem deutschen Realismus durch und so, dieses Neue muss nicht unbedingt alles im selben Maß dort sein, das kann man dann nochmal gucken. Wir machen heute mit Fichte weiter. Mit vorweg der üblichen Frage, möchte jemand noch etwas vom letzten Mal aufgreifen, aufnehmen, nachfragen, einwenden, dann würden wir das tun, sonst würden wir einfach mit Fichte fortfahren. Also wie dort steht, Fichte also überführt die Philosophie dem Anspruch nach vollständig in Wissenschaft, womit er natürlich nicht die Science meint, aber eben Wissenschaft, die er dann Wissenschaftslehre nennt. Und er hat ja diesen Ansatz Kants eben systematisch durchgeführt. Fichte kommt aus ganz kleinen und einfachen Verhältnissen. Graf oder also der die Sonntagspredigt verpasst hatte und von jemandem darauf aufmerksam wurde, dass da der kleine Johann Gottlieb, der die Schafe hütet, ihm die Predigt wiederholen kann. Den hat er dann geholt, der hat ihm die Predigt aufgesagt, wortwörtlich, und hat gesagt, ich will den Jungen fördern. Und dann hat er also, war am Internat und hat ihn studieren lassen, und so dass dann Fichte ihm dann ein dann der übliche Weg, Hauslehrer, wo Fichte dann nochmal die Eltern gleich miterziehen wollte, was denen nicht so ganz passte, ne, wie man sich denken kann. Und dann wurde er ja, dann hat er Kant besucht und mit ihm geredet und hat dann anonym eine Religionsschrift veröffentlicht. Und die war so im Kantschen Stil, dass man gedacht hat, die ist von Kant. Und Kant hat dann geschrieben, nein, sie ist nicht von ihm, aber er müsste sich nicht schämen, dass man das vermutet hat. Und damit war er dann ein gemachter und angesehener Philosoph, kam dann einen Ruf nach Jena und hat dann dort, er ist also Kant begegnet, diesem Kantschen Denken, und das hat ihn erstmal so ähnlich umgehauen wie Kleist. Aber er hat das dann durchgearbeitet und hat das verstanden und begriffen, die schwierigen Schriften, und hat also von dort her dann Kant auf System gebracht und hat dann jetzt mit seinem Grundsystem begonnen, Vorlesungen zu halten in Jena, zugleich mit scharfer Frontstellung gegen die Burschenschaften und dergleichen. Die haben ihm dann so die Scheiben eingeworfen. Sein Grundgedanke hieß damals, er sprach immer vom absoluten Ich. Die ganze Philosophie beginnt mit dem Ich, wobei er natürlich nicht sein empirisches Ich gemeint hat, sondern das prinzipielle Ich-Bewusstsein. So wie man auch Descartes nicht missverstehen darf, als ob der da Geschichten von sich persönlich erzählt hätte, da privat, sondern es geht um das Ich-Bewusstsein, um das Selbstbewusstsein, das dorthin gehört. Und dieser erste Gedanke war, es gibt also diese Selbstsetzung des Ich, womit nicht gemeint ist, dass wir uns selber schaffen, sondern wo gemeint ist, ich denke nur, wenn ich denke. Ich kann dösen, ohne dass ich döse. Da döst es so irgendwie. Und man merkt das dann hinterher, dass man da jetzt gedöst hat oder so. Ne? Aber denken, wollen, kann man nur, wenn man denkt und will. Das heißt, dass im Vollzug des gelebten Ich-Bewusstseins verdankt sich das dem Ich. Wenn ich nicht denke, dann denkt an meiner Stelle niemand. Es gibt so Sätze bei Lichtenberg, der schreibt doch glatt, man müsse eigentlich sagen, es denkt. Also wie man sagt, es blitzt. Das ist in meinen Augen ein vollendeter Schmarrn. Auch wenn das andere Leute so sagen. Nicht? Sondern Denken ist ein Ich-Vollzug. Ich denke. Natürlich denke ich nicht empirisch. Ich selber, 2x2 ist für alle 4, nicht bloß für mich. Und der Nicht-Widerspruchssatz gilt für alle. Aber er ist nur gegenwärtig mir, wenn ich ihn denke. Und nicht anders. Und deswegen sagt er, der Grundsatz von allem ist, dass ich setzt sich selbst, so nennt er das. Nur indem ich denke, bin ich. Denkend. Durch mich. Das ist ja der Grund, warum dann auch Heidegger später nicht vom Menschen spricht. Weil Menschen kann man sagen, das ist eben eine Tierart und die läuft so rum und den gibt es auch, wenn er schläft oder sonst wie. Wichtig geht es um dieses Ich. Und dann sagt er, und dann setzt dieses Ich sich, das ist ein zweiter Gedanke, ein Nicht-Ich gegenüber. Das wird dann später Husserl Intentionalität nennen oder so. Ich denke immer etwas, ich setze mich ab von. Und dann bringe ich die beiden nochmal in Beziehung, und aus diesem Grundansatz, entwickelt dann Fichte sein ganzes System, das ich jetzt hier gar nicht im Einzelnen darstellen will, bis hin zur Interpersonalität. Er war also ein sehr schroffer und rechthaberischer und ohne jede Menschenfurcht Mann und kam bei Goethe überhaupt nicht an mit dieser rechtlichen Position. Sodass man also lesen kann, als er dann die Auseinandersetzungen hatte mit diesen Studenten, die ihm die Scheiben einwarfen, hat dann Goethe an irgendwen geschrieben, da hat das nicht das Ich erlebt, wie ihm das Nicht-Ich die Fenster einwirft. Also der hat den einfach nicht gemocht, den Fichte. Und mit seiner Herrischkeit und seiner Rabiatheit, mit der der auftrat. Und dann kam es zum sogenannten Atheismusstreit. Das heißt, einer der Mitarbeiter von Fichte hat einen Aufsatz geschrieben, wo er tatsächlich die Personalität Gottes in Zweifel gezogen hat. Das war übrigens auch ein Problem für Fichte. Weil Fichte sagt, Person heißt immer eine Wirklichkeit, die eine Welt hat. Und die es mit anderen Personen hat. Das heißt, das ist also ein endlicher Begriff. Und deswegen kann Gott eigentlich nicht ein einzelnes Individuum, eine Person sein, sondern Fichtes Name für Gott war die moralische Weltordnung. Also man könnte sagen, was ich auch so sage, nur dass ich es personal denke, das Wovon her des kategorischen Imperativs, wenn Sie so wollen. Das ist ja mein philosophischer Gottesbegriff gegenüber dem sich da eingebürgert habenden Descartes- und Spinoza-Ausdruck, dass Gott die Causa sui sei, wie das ja sogar noch bei Heidegger dann auftaucht, wo er sagt, der Gott der Metaphysik ist die Causa sui und vor der Causa sui kann man nicht tanzen und nicht beten, während für einen klassischen Metaphysiker Causa sui ein völliger Unfug ist. Denn Causa wird definiert als eine Wirklichkeit, die ein Mögliches wirklich macht. Griechisch Aitia, lateinisch Causa. Und dann ist völlig klar, dass jemand nicht oder etwas Ursache seiner selbst sein kann. Denn wenn ich nur möglich bin, wie soll ich mich aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit bringen? Das geht überhaupt nicht. Und deswegen hat das auch klassischerweise niemand gesagt. Sondern man hat vom Begriff Causa unterschieden den Begriff Ratio oder Principium. Ratio und Principium, das würden wir im Deutschen übersetzen mit Grund. Und man kann sagen, etwas ist Grund seiner selbst. Weil Grund wird definiert als das, von woher etwas ist, wird oder verstanden wird. Drum kann etwas Ursache, also Grund seiner selbst sein, Prinzip seiner selbst, während Causa seiner selbst, Ursache seiner selbst nicht möglich ist. So ist Gott im strikten Sinn eigentlich auch nicht Urheber der Welt, weil er da nicht Mögliches zur Wirklichkeit bringt, sondern schaffen heißt ja die Möglichkeit und die Wirklichkeit hervorbringen. Das heißt dieser Zusatz aus nichts. Das ist also der Begriff, dass der nicht vorkam, sodass ich sage, für mich heißt der philosophische Gottesname das Wovonher meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Abgekürzter gesagt, das Wovonher des kategorischen Imperativs. Und das nannte Fichte moralische Weltordnung. Und das führte dann zu einem Aufruhr, dass hier gesagt wurde, hier wird ja Gott geleugnet. Sie wissen, in Preußen gehörte ja Weimar nicht zu Preußen, sondern es war ein eigenes Reich, aber das große Preußen lag daneben, da gab es Zensur, der ja auch Kant unterlag. Drohte also hier jetzt ein Streit und Fichte so in seiner Grobheit und Entschiedenheit hat dann so einen Brief geschrieben an den Minister Goethe und hat geschrieben, ja, also das sei ja gegen seine Ehre und das gehe nicht und wenn da sich nicht ändert, dann müsse er eben seinen Rücktritt einreichen oder so ähnlich, so hat er so ungeschickt gedroht. Goethe hat gesagt, die Gelegenheit ergreife ich und gleich geschrieben, ich nehme ihre Entlassung betrübt entgegen, nicht? Und dann saß er draußen und musste dann sehen, was er macht, ist dann nach Berlin gegangen und hat dann dort erstmal dann später wieder angefangen, privat Vorlesungen zu halten. Und viele der späten Sachen sind dann nicht mehr erschienen. Und dann hat der späte Fichte hat das alles nochmal so durchdacht und hat dann einen neuen Zugang zu Gott gefunden. Der späte Fichte, von manchen wurde er dann geradezu als Mystiker dargestellt, das ist wieder nicht wahr, das ist nochmal zugespitzt und übertrieben, aber er hat ein neues Verhältnis zu Gott als dem Personalen irgendwie, natürlich bleibt er dabei, dass er nicht so ein Individuum ist wie wir, aber dass der Mensch dann das Bild und die Gegenwart Gottes ist und im Dienst des Absoluten steht, das ist das, was er dann formuliert hat. Und da ist er dann, da war er einer von einer Pflichtbewusstheit sondergleichen. Seine Frau war krank, es herrschte also Krankheit. Er hat sich dann von ihr verabschiedet und hat gesagt, ich muss jetzt zur Vorlesung gehen. Hat sich praktisch von ihr verabschiedet, weil er dachte, wenn er wiederkommt, wird sie gestorben sein. Aber Vorlesung ist Vorlesung. Ging er also seine Vorlesung und kam wieder zurück. Sie lebte noch und ist wieder gesund geworden, aber er hat sich angesteckt und ist dann innerhalb von 14 Tagen gestorben. Mittendrin in seiner Arbeit, sodass er so diesen letzten Durchbruch hat, immer wieder neu angefangen, seine sogenannte Wissenschaftslehre zu schreiben, immer noch verständlicher. Ein Buch mit dem berühmten Titel Sonnenklarer Bericht, ein Versuch, das Publikum zum Verstehen zu zwingen. Das ist der ganze Fichte. In der Form, das also durchzuvollziehen und klar zu machen. Und Das ist so sein Hintergrund. Und sein Grundansatz ist der, ich muss also die, wie hier steht, ich muss die Philosophie zu einer reinen Wissenschaft machen. Das ist ja im deutschen Idealismus immer wieder gesagt worden. Eine Wissenschaft, haben wir gesagt, im klassischen Sinn, die eben aus Gründen, aus ersten Gründen, die Sache durchsichtig und deduktiv ableitet. Das werden wir im Folgenden jetzt hier lesen. Für die Gebildeten ist so, und im allgemeinen Verständnis ist halt so bekannt geworden, die übliche Gliederung, die ist Hegel geschuldet und den Hegelianern. Es gibt zunächst mal den subjektiven Idealismus mit dem Ich, das ist der Fichte. Und dann kommt dagegen der objektive Idealismus Schellings. Schelling, dieses Genie, der schon als Schüler, als Student noch in Tübingen mit Fichte in Berührung kam, und Fichte fand ihn auch toll und hat gesagt, aha, der ergänzt dann, was bei ihm etwas schwächer behandelt wird, nämlich die Naturphilosophie. Auf die hat sich dann der Schelling geworfen, bis es dann zum Bruch zwischen Schelling und Hegel kam, weil zwischen Schelling und Fichte kam, weil eben Schelling dann nochmal stärker so die Natur, das, nicht das Ich alleine, sondern das Ich und das Es so in eine Spannung zueinander bringen wollte, aus der Indifferenz entwickeln die sich und entfalten sich, worauf der Fichte sagt, hier wird nicht richtig gedacht, sondern das schwimmt da irgendwie so herum. Hegel kommt dann, wird durch Schelling, der dann in von Goethe sehr gefördert wurde, weil Goethe ja auch an der Natur lag und an der Naturphilosophie. Schelling hat dann Hegel nach Jena geholt und die haben dann zusammen auch in ihrer Zeitschrift, das ist eine der ersten Veröffentlichungen von Hegel, dann eine Differenzschrift geschrieben, also mit dem Unterschied des fichtischen, bloß subjektiven Systems zu dem eigentlichen Denken. Damals gingen dann Hegel und Schelling noch zusammen, bis die dann auch nochmal sich zerstritten haben. Und dann hat sich an sich eben diese Vorstellung durchgesetzt, subjektiver Idealismus Fichte, objektiver Idealismus Schelling, absoluter Idealismus Hegel, worüber sich sowohl die Schellingianer wie die Fichtianer immer empört haben. Beide hier entscheidende Wurzeln in München, weil hier die großen Editionen gemacht wurden. Und beide haben darauf hingewiesen, dass Fichte wie Schelling eigentlich Hegel überholt haben und die entscheidende Hegel-Kritik auch schon gemacht haben. Aber das ist zunächst mal in damaliger Zeit nicht durchgedrungen und für viele bis heute nicht durchgedrungen. Bei Fichte lag das daran, dass seine Werke nicht mehr veröffentlicht worden sind, die späteren Dinge. Inzwischen ist die Ausgabe so gut wie abgeschlossen, bis hin zum letzten Fichte. Vor 2 Jahren ist ja bei mir hier noch eine Arbeit darüber geschrieben worden, die damit auch den Schäffler-Preis bekommen hat, über den letzten Fichte, wo das nochmal gezeigt wird, wie er wirklich von dieser transzendental-philosophischen Ansatz her diese früheren Positionen überholt. Nach Hegels Tod hat dann der preußische Preußen nochmal Schelling geholt, um, wie der Kronprinz schrieb, die hegelsche Drachensaat zu beseitigen. Aber das ist Schelling dann schon nicht mehr gelungen. Der saß und quälte sich darum an den Weltaltern und an der Verbindung von negativer und positiver Philosophie, wobei er mit positiver Philosophie meinte den Einbezug der Offenbarung und des Glaubens. Er sagt, die Philosophie kann ihrerseits nur negativ abarbeiten, was es nicht sein kann, und dann muss Raum geschaffen werden für die Offenbarung. Und das ein bisschen theosophisch probiert. Das kam aber schon nicht mehr an. Und sodass das da eben erstmal keine Wirkung gebracht hat. Er hat später ja enorm gewirkt, Schelling, auch bei Heidegger und anderen Leuten ist er ganz bestimmend geworden. Aber das war damals der Einsatz, und da gehört dann auch diese berühmte Geschichte hin, die Kierkegaard notiert. Kierkegaard, der ja nach Berlin kam zum Studium und bei Schelling in der Vorlesung saß und ganz enttäuscht war von der Vorlesung, und da hat er diese berühmte Geschichte erzählt, dass es mit der Philosophie an der Uni so ist, wie wenn man an einem Geschäft vorbeikommt und im Geschäft liegt ein Schild im Schaufenster, hier wird Wäsche gemangelt. Und dann geht man mit der Wäsche rein und will die dort mangeln lassen, und dann sagt der Geschäftsinhaber, hier wird keine Wäsche gemangelt, Sie können hier nur das Schild kaufen, hier wird Wäsche gemangelt. Und so sei das, wenn die Philosophen von Wirklichkeit reden. da geht es eigentlich um Wirklichkeit, so, man könnte nur das Schild kaufen, wo Wirklichkeit draufsteht. Hat dann also Kierkegaard in seinem Entweder-Oder geschrieben. Das gehört so in diese Gruppe dort mit hinein. Das ist ein berühmtes Bild für das, was so man sich oft unter akademischer Philosophie vorstellt. In Klammern nochmal gesagt, für die, die jetzt noch eingetroffen sind, das sind die Daten für den Winter. Dann hatte ich gesagt, das werden Sie dann sehen im Folienverzeichnis, dass wir im Winter dann 8:45 anfangen und nicht 9:00, also zu normalen Zeiten. Und dass wir lesen werden, nicht mehr weiter hier drin, sondern in einem anderen Reklamheft, das werde ich dann auch noch angeben, die Gedanken von Pascal. Die sind in einer neuen Ausgabe rausgekommen, einer neuen kritischen Ausgabe. Und die können wir dann dort zugrunde legen. Das werde ich aber dann beim nächsten Mal noch mitteilen. Also das Besondere beim deutschen Idealismus, angestoßen durch diese Kantschen Gedanken, ist, wie kriege ich jetzt Philosophie nochmal hin? Und man muss sagen, das ist halt eine ganz neue Epoche, wo auch die Welt einfach sagt, das ist nur ein Anknüpfen wieder an die griechische Philosophie, der große deutsche Idealismus. Bis er dann hinterher zusammenbricht, und man kann sich fragen, hat er sich nicht wesentlich überhoben, aber wo das probiert wird. Und da jetzt hier also Fichte, der dann die Philosophie umbenennt, Philosophie statt Liebe zur Weisheit, als Wissenschaft und als Wissenschaftslehre. Inzwischen heißt das Wort heute was anderes, wir sagen auch nicht Wissenschaftslehre, sondern wir sagen Wissenschaftstheorie. Er sagt hier Wissenschaftslehre, sagt er, als eben die Wissenschaft, die zugleich sagt, was Wissenschaft überhaupt zu sein hat. Die lässt sich das nicht von anderen vorgeben, sondern sie sagt das selber. Und so geht der Text hier los. Die Philosophie ist eine Wissenschaft. Darüber kommen alle Beschreibungen derselben so überein, wie sie über das Objekt dieser Wissenschaft sich voneinander trennen. Und wie, wenn die Trennung gerade daher... ich möchte noch eins ergänzen, verzeihen Sie. Ich komme nochmal zurück auf die Sache mit der Causa sui. Der Descartes hat jetzt eingeführt, dass er sagt, Gott ist die Causa sui, und dann haben zuerst in den ersten Antworten schon, an ihn hin hat einer das kritisiert und sagt, das ist aber schlecht, den Ausdruck gibt es eigentlich nicht. Und dann hat Descartes geantwortet, ja, wenn man das so eng scholastisch nimmt, haben Sie recht, aber ich fasse den Ausdruck Causa einfach weiter. Kann mir ja niemand verbieten, den anders zu definieren. Und das hat dann Spinoza übernommen, der ja den Descartes systematisiert hat, und hat dann Causa sui als Name für Gott eingeführt, und von dort her ist er dann in der Neuzeit üblich geworden. Und jetzt dazu noch eine ergänzende Information bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin spricht tatsächlich öfter davon, dass der Mensch Causa sui sei. Jetzt muss man sich die Texte im Einzelnen angucken, wo das bei ihm steht. Und dann stellt sich raus, dass er an vielen Stellen nicht causa sui meint, sondern sui causa. Sui causa mit langem A, da ist causa ablativ. Und das heißt seinetwegen. Und das ist die Übersetzung von Aristoteles her. Aristoteles sagt, der Sklave ist eines anderen Menschen wegen da. Der freie Mann ist hautu heneka, seinetwegen da, um seiner selbst willen, seinetwegen. Das heißt auf Griechisch he autou, also seiner, heneka, wegen, seinetwegen. Und das heißt im Lateinischen sui causa, also causa hier ablativ, aus der Sache, aus dem Grund, um willen seiner selbst. Bei Kant wird das dann heißen, der freie ist Selbstzweck. Der Mensch hat Würde, das heißt, ich darf ihn nicht bloß zum Mittel machen, sondern ich muss ihn immer als Zweck seiner selbst nehmen. Und dieses deutsche Selbstzweck, seiner selbst wegen, das heißt im Lateinischen sui causa. Sodass dort also an vielen Stellen, nicht, auch wenn er das sui nachstellt, nicht von causa im Nominativ die Rede ist, mit kurzem a, sondern von causa im Ablativ, langes a, seinetwegen. Ja? Und jetzt dazu noch ein letztes. Es gibt aber, ich weiß nicht, ob es ein halbes Dutzend wird es, glaube ich, gar nicht, stellen, wo er tatsächlich causa sui im Nominativ meint. Da setzt er dann immer dazu aber ein quodammodo oder quasi oder so ähnlich, dass er sagt, der Freie ist in gewisser Weise Ursache seiner, der Freie ist in gewisser Weise Ursache seiner selbst. Damit will er sagen, dass Freiheit sich nicht darin vollendet, dass ich wähle zwischen Wurst und Käse oder Ziele wähle, sondern dass der Kern der Freiheit die Selbstbestimmung ist. Wenn ich etwas tue, dann bestimme ich mich selbst als jemanden, der hier auf Seite zum Beispiel des Guten oder eher des Egoismus steht. Ja? Ich selber mache mich zu dem, der dann eben nicht erlöst werden will, im zugespitzten Sinn. Deswegen heißt es im Johannesevangelium, der Menschensohn richtet niemand, sondern die richten sich selber, die Verlorenen. Also ich selber mache mich zu jemandem, ich tue etwas und werde jemand. Um das mit Hegel auszudrücken. Ich tue etwas und werde dadurch jemand. Ich mache mich selbst zu jemand. Ich kann nicht an mir rumbosseln, sondern ich mache was anderes. Aber indem ich anderes mache, werde ich. Herrschaft und Knechtschaft, da behandelt das Hegel in der Phänomenologie des Geistes, dass eben indem ich ordentlich koche und mich da bemühe, werde ich ein Koch, werde ich ein guter Koch. Und in diesem Sinn, sagt Thomas, ist der Freie in gewisser Weise, quodammodo, quasi, causa sui, Ursache seiner selbst. Da gibt er dem an sich widersprüchlichen Begriff einen eingeschränkten Sinn. Das sollte man mit wissen zu diesem Thema causa sui. Deswegen, das habe ich jetzt vergessen, wollte ich das noch nachholen, damit wir das abschließen. Ist das klar geworden, so die Bestimmung? Und das wird eben dann später vergessen und dann redet man einfach so von causa sui, die hingehören. Wenn hier der Fichte von Selbstsetzung des Ich spricht, dann ist es so, wie ich es eben erklärt habe. Wenn ich denke, denke ich. Wenn ich will, will ich. Anders gibt es kein Denken, außer dass ich denke. Und das kann mir nicht passieren, sondern das tue ich. Das nennt dann Fichte Tathandlung. Ich vollziehe das. Oder eben Setzung vom Pronere. Das ist sein entscheidender Ansatz. Deswegen gibt es ein berühmtes Wort von ihm, wo er sagt, es ist ein Jammer, dass die Menschen eher dazu zu bringen sind, sich zu verstehen wie ein Stück Lava hinter Mond als ein Ich. Weil die nicht wahrhaben wollen, dass sie selbst sich setzen, sondern behaupten, nein, das macht die Gesellschaft und die Leute, so bin ich halt sozialisiert, erzählen an die Leute. Oder ein Student sagt mir, ich war nicht motiviert. Wo ich sage, sagen Sie doch, Sie hatten keine Lust. Aber sagen Sie nicht, Sie waren nicht motiviert oder so. Sie sind ja kein Akkusativ. Ne? Also erstmal so. Und da setzt eben Kant so ganz gezielt beim Subjekt ein, beim Ich, das nur indem es selber denkt, denkt. Nur indem es selber will, will. Man kann hingerissen sein von Leidenschaft, man kann streben, ohne das bewusst zu tun, Appetitus naturalis, aber man kann nicht frei wollen, wenn man nicht selber will. Das ist der Punkt. Man kann nicht selber denken, wenn man nicht selber denkt. Ich kann etwas nachreden, mir kann etwas durch den Kopf gehen oder so ähnlich, aber wirklich denken, das tue ich. Wirklich leben, das tue ich. Ich werde nicht gelebt. Nee, das eben gemeint, wenn ich denke, denke ich. Also Sie dürfen das nicht jetzt so verlängern, ich hätte mich geschaffen oder so. Also so, erstmal geht es überhaupt nicht in diesem Sinn um jetzt dieses empirische Ich, sondern es geht um dieses Ich-Bewusstsein als solches. Also Transzendentalphilosophie heißt mit einem Wort, ich bin mir immer bewusst, wenn ich denke, dass ich denke. Die allgemeine Formel heißt ja so, so habe ich immer gesagt, was muss ich denken, um denken zu können, was ich denken will. Mein Beispiel war zum Beispiel, was muss ich denken, wenn ich Farbe denke? Ich muss Ausgedehntheit denken zum Beispiel. Unausgedehnte Farbe gibt es nicht. Und ich muss Augen denken, denn für die Ohren gibt es keine Farbe. Aber vor allen Dingen, würde Fichte sagen, muss ich mir bewusst bleiben, dass ich denke. Und das hat so die klassische Philosophie nicht so getan, sondern die war in ihrer, jetzt im positiven Sinn gemeint, Naivität, guckte die auf den Tisch und hat dann über den Tisch einfach nachgedacht. und nicht dauernd mitbedacht oder reflektiert, dass es diesen Tisch hier nur gibt, insofern ich ihn jetzt denke und ich ihn jetzt sehe. Jedenfalls der Tisch, über den ich da rede, natürlich ist der da draußen, aber der ist da draußen nur, erstmal, was heißt da draußen? Wir sind beim Idealismus. Was heißt da draußen? Entscheidend ist der, dass er nur da ist für mich, insofern ich ihn denke. Deswegen sagt er, das Ich setzt das Nicht-Ich. Damit, das muss nicht heißen, dass ich jetzt im materiellen Sinn die Tische schaffe. Das muss heißen, ein Tisch gibt es für mich nicht, wenn ich ihn nicht denke. Das ist gemeint, also dieses wache Bewusstsein dafür, das heißt Idealismus gegenüber Materialismus, und das ist so die Haupttrennung für Fichte und all die Leute, zu sagen, da gibt es den Materialismus, der geht aus, eigentlich gibt es die Materie, die liegt da so rum, und die lag auch schon rum, als niemand hinguckte. Und dann sagt der deutsche Idealismus, wie kann es überhaupt etwas geben, ohne dass es jemanden gibt, für den es gibt, was es gibt? Da sagen die Materialisten, ja Kunststück, warum soll da nicht irgendwo ein Stein rumliegen? Und da sagt der Idealismus, wie kann man so blöd und naiv sein? Wie soll da irgendwo ein Stein rumliegen, wenn es nicht jemanden gibt, für den der Stein ein Stein ist? Sein heißt Dasein und Dasein ist immer Dasein für. Und etwas, was da ist für, ist im eigentlichen Sinn erstmal nur für sich selber da. Dann sind wir wieder beim Aristoteles, was es gibt, ist die Noesis Noesios, das Denken seiner selbst, Gott genannt in der religiösen Sprache. Und so fängt auch zum Beispiel Rahner seine berühmte Dissertation an Geist in Welt, der sagt, zunächst mal gibt es das Bewusstsein seiner selbst. Und es ist schon ein Problem, dass man überhaupt von was anderem ein Bewusstsein haben kann, außer von sich selbst. Das Denken ist erstmal Selbsthelle. Und das ist der Kern des Idealismus. Und heute herrscht natürlich überall wieder der Materialismus. Man nennt es nicht Materialismus, sondern nennt es Naturalismus heute. Aber natürlich ist die große Mehrzahl heute der Philosophen und Psychologen und all der Leute sind der Meinung, eigentlich wirklich ist die Materie und nur die gibt's. Und Geist ist irgendwie so eine Aufgipfelung davon, aufgrund von Verknüpfungen materieller Gegenstände, die da kompliziert verknüpft sind und dann springt daraus Emergenz, nennen die das, springt da irgendwie der Geist raus. Pater Bründrup hier im Haus probiert das andersherum und sagt, nein, wir sind alle nur Geiststaub. Was am Anfang immer schon da ist, ist der Geist, denn wenn er nicht von Anfang an da ist, wo soll er später herkommen? Das ist seine Position, da laufen ja auch eine Reihe Doktorarbeiten in dieser Richtung bei ihm. Also das ist so eine Position, die es wieder gibt heute. Zwischendurch hat man gedacht, das sei überhaupt ganz unmöglich. Von Amerika ist das wieder aufgenommen. Aber weitgehend herrschen tut der Naturalismus. Und hier dieser Einsatz, dieser Fichte sagt, wer nur einen Funken von Denken hat, muss doch wissen, dass aus einem Stein kein Denken losgehen kann, sondern dass es einen Stein nur gibt für jemanden, der das sieht. Daraus macht ja dann zum Beispiel Spähmann dann seinen Gottesbeweis, dass er sagt, wir reden jetzt hier heute über den Fichte miteinander, also wird auch in 1.000 Milliarden Millionen Jahren wahr sein, dass wir heute darüber geredet haben. Wie soll das aber wahr sein, wenn es nicht für jemand wahr ist? Da muss es also ein Bewusstsein geben und deswegen gibt es Gott. So versucht er das als Schluss zu machen. Also dieser Gedanke, der das wieder aufnimmt, zu sagen, es gibt etwas nur für jemand, für ein Bewusstsein. Also Selbstsetzung, nochmal, heißt also nicht, ich mache mich da in dem Sinn, ich stelle etwas her, sei es mich selber noch sonst was, sondern gemeint ist einfach, wo gedacht wird, wird gedacht. Und heißt es nicht, es denkt, wie es blitzt. Das ist der Punkt. Während eben die Materialisten sagen, was redest du darum? Natürlich, es denkt, es blitzt. Und darauf ist gemünzt dieses Wort von Fichte, was für eine Philosophie man hat, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist. Denn da hört es irgendwie auf mit dem Argumentieren. Hier stehen sich zwei Grundentwürfe gegenüber, wo eigentlich das Miteinanderreden aufhört. Das ist eine Grundeinsicht, die man haben muss, eine Einsicht, die man selber vollziehen muss, Tathandlung. Ohne Setzung gibt es das nicht. Deswegen kann man ja auch, wie ich immer sage, Freiheit nicht beweisen, sondern Freiheit gibt es nur, wenn ich mich zu ihr bekenne. Wenn ich frei sein will, bin ich frei. Aber erstmal theoretisch da so hingucken und sagen, da gibt es Freiheit und im Prinzip, das ist unmöglich. Deswegen betone ich immer so das Medium. Nicht aktiv, nicht passiv, sondern ich lasse mich ergreifen von, ich übernehme das so. Und das habe ich eben gelernt hier von dem Fichte-Herausgeber Reinhard Laut, der Hauptanstoß war für die Bergausgabe, die eben inzwischen jetzt fast abgeschlossen ist. Wo das also hingehört, der das vertreten hat. Also, Selbstsetzung schlicht gemeinsam, das wirklich versuchen, weil wir rutschen immer ins Materielle ab. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht wirklich darum, gedacht wird nur, wo gedacht wird. Eigentlich diese simple Gedanke nur, wenn man so will. Wie wenn die Trennung gerade daher gekommen wäre, dass der Begriff der Wissenschaft selbst nicht ganz entwickelt war und wenn jenes einzige Merkmal völlig hinreichte, den Begriff der Philosophie selbst zu bestimmen. Seitdem müssen wir versuchen, richtig zu fassen, diesen Begriff Wissenschaft oder Wissen. Eine Wissenschaft hat, das ist das Erste, das tauchte schon bei Kant auf, hat systematische Form. Alle Sätze in ihr hangen in einem einzigen Grundsatz zusammen und vereinigen sich mit ihm zu einem Ganzen. Auch dieses gesteht man allgemein zu, aber ist nun der Begriff der Wissenschaft erschöpft. Die Frage ist, ich rede jetzt einfach schon mit dem Fichte da so rein, Klammer auf, ob wir wirklich diesen Erstpunkt erreichen können. Kann man wirklich sagen, der Mensch erreicht diesen Punkt? Sie entsinnen, ich habe wiederholt davon gesprochen, dass ich so einen scharfen Unterschied mache zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Ich behaupte, es gibt in unserem Denken viele Dinge, wo wir mit logischem Denken zu einem Punkt kommen, nennen wir das zum Beispiel Freiheit, und hier mit logischem Denken zu einem Punkt nennen wir das Allmacht. Und jetzt sagt einer von mir so, und jetzt denke mal bitte Allmacht und Freiheit zusammen und zeig mir, wie das zusammengeht. Und dann werde ich sagen müssen, ich bin nicht hier oben und kann die zusammendenken. Ich bin noch nicht mal hier, sondern ich bin nur darauf hin. Und kann nicht noch mal sehen, wie die zusammengehen können. Was ich leisten können muss, ist, nachdem ich das hier rational getan habe und nicht irrational, was ich können muss, ist, von Fall zu Fall, den Versuch, mir einen Widerspruch nachzuweisen, zum Beispiel zwischen einem Gott und drei Personen oder eben zwischen Allmacht und Freiheit oder Leib und Seele oder was Sie nehmen wollen, zu zeigen, dass der Versuch scheitert. Das kann ich nicht ein für alle Mal, denn um das ein für alle Mal zu machen, müsste ich genau diesen Punkt haben, von woher ich drauf hingucke. Wie wäre es aber zu sagen, dass wir den nicht haben? Man hat schon den Eindruck, dass Fichte weniger, der versucht das dann irgendwie schon, die Frage ist, ob es klappt. Hegel will das ganz bewusst erreichen, sagt, wir haben, und bezieht sich auf den Paulus, wir haben den Geist Gottes empfangen und im Geist Gottes, der Geist gibt dem Geiste Zeugnis, können wir Gottes Wesen kennen. Was Paulus sagt im Blick auf die Offenbarung und was Hegel einfach in die Vernunft hineinholt. Aber die Frage ist, ob das geht. Ob wir nicht bloß von unten hier herauf denken können, sodass wir hier schon was sehen, aber nochmal nicht die Vereinbarkeit der beiden Dinge grundsätzlich verstehen. Es bleibt für uns unvereinbar, aber abweisen können, konkrete Versuche, mir einen Widerspruch nachzuweisen. Und der Glaube ist dann nochmal überzeugt davon, dass das eigentlich immer gelingen wird. Das ist aber keine philosophische Aussage, wo soll ich die hernehmen? Die ist nicht gegeben. Das wäre also so, das wäre so eine Zwischenfrage an Fichte. Und Fichte entspricht ihm so, dass er tatsächlich sagt, Gott bleibt für uns ein Geheimnis. Wir können uns denken als das Bild Gottes. Denn das Thema des Fichtes, sagte er, war sein Lebensthema und sagte, andere kümmern sich nicht drum. Wie kann es außer dem Absoluten noch was anderes geben? Das war übrigens auch ein Lebensthema von Guardini. Wieso gibt es neben Gott noch anderes? Wenn ich wirklich Gott denke, in seiner Absolutheit, das esse ipsum, esse absolutum, wie kann es neben ihm überhaupt noch was geben? Muss man nicht eigentlich Pantheist sein und sagen, wir sind nur irgendwelche Modi am Göttlichen, wie der Spinoza das probiert? Und Fichte kam auf die Lösung zu sagen, es gibt die Welt als Bild Gottes. Weil Bild, jetzt dürfen Sie bei Bild nicht an Leinwand denken und Farben, sondern Sie müssen bei Bild an das reine Bild denken. Vielleicht hilft da am ehesten ein Spiegelbild. Und auch da bitte nicht an das Glas und nicht an das Silber hinter dem Glas denken, sondern nur das Bild als Bild. Und das definiert dann schon Anselm von Canterbury als Bild ist ein reines Ad, auf ein reines Zu, auf ein Hinweis auf. Bild ist ein Bild von, ein sich zeigen von, ein Erscheinen von. Wohlgemerkt, nicht Abbild, wie da dauernd in der Einheitsübersetzung die Rede ist, Abbild von einem Urbild, sondern Bild von etwas in sich Unsichtbarem. Versichtbarung von Unsichtbarem. Das ist gemeint. Also das müssen Sie beim Spiegelbild auch noch wegdenken, dass ein Spiegelbild ein Abbild von was ist. Nicht? Sondern denken Sie wirklich Bild. Versichtbarung. So, dass diese Versichtbarung ganz und gar, dass da, so wird dann Heidegger sagen, dass da des Seins ist. Das ist eine Definition ja für den Menschen. Der Mensch ist das Dasein. Was meint er mit Dasein? Er meint mit Dasein, vor allen Dingen, nachdem er das klarer wurde als in seiner Zeit, er meint mit Dasein das Da des Seins. Das Sein ist da und das Da ist natürlich nicht das Sein selber. Das Sein ist sein Da, aber das Da ist nicht das Sein. So wie ich mein Leib bin, ich habe einen Körper, aber ich kann sagen, ich bin mein Leib. Jedenfalls sagt es Heffner so. Ich bin mein Leib, aber er sagt nicht, mein Leib ist ich. Und das drückt Fichte so aus, dass er sagt, das Da, er sagt dann auch das Durch. Also er nimmt solche Begriffe wieder auf, wie sie Aristoteles auch gebildet hat. Er hat statt Zweck, hat er gesagt, das Hu Henneka, das Weswegen. Das war auch eine merkwürdige Sprache für die damaligen Griechen. Und so macht das Fichte auch und gibt das extra an. Er redet so, damit man bewahrt bleibt vor einer falschen Verdinglichung. Dass ich Bild nicht eben als einen Gegenstand denke. Das dann an die Stelle tritt der Wirklichkeit. Dann haben Sie genau das, was René Magritte öfter gemalt hat. Eines der berühmten Bildmotive von Magritte, und einmal hat das auch genannt, Condition humaine, ist, dass Sie Sie sehen ein Wohnzimmer mit einem großen Fenster in den Garten hinein und dann steht vor dem Fenster eine Staffelei und auf der Staffelei steht ein Bild, das genau den Ausschnitt im Garten zeigt, den dieses Bild verdeckt. Ja? Also Sie haben da vor sich den Blick auf den Garten. Und dann sehen Sie den Garten und da muss man genau hingucken, dann sieht man, dass da in dem Garten auf einmal, merken Sie, dass da so eine Linie, eine Schattenlinie durchläuft. Das heißt, das ist die Leinwand ohne Rahmen, die auf der Staffelei steht. Das wäre genau Bild im falschen Sinn. Bild verdeckt die Wirklichkeit. Das ist Abbild. Das Abbild verdeckt die Wirklichkeit. Ich gucke mir das Abbild an, dass jemand, der sitzt mit der Liebsten da und guckt statt die an, das Foto an. Das wäre so ungefähr dasselbe. Und das, deswegen bin ich so gegen das Reden vom Abbild. Und das meint Fichte nicht. Er meint Bild. Versichtbarung von Unsichtbarem. Ob das damit glückt und gelingt, ob das ganz zureicht, Schöpfung zu denken, ist ein Punkt für sich. Nur um so zu sagen, worum es ihm dabei eigentlich geht. im nächsten Heft von unserer Zeitschrift Theologie und Philosophie wird es einen größeren Aufsatz von mir geben über Erscheinung, wo ich das versuche auch nochmal darzustellen, weil ich das kürzlich bei einer Vernissage geredet habe zu einem Maler, dem es auch so darum geht, ungegenständliche Bilder zu malen, wo er das versucht aufzunehmen. Heißt Erscheinung, also es ist im Druck. Jetzt kommt ja erstmal das Heft 2 und das Heft 3. Zum Herbst wird das dann erst kommen. Also, hier wieder zurück zu ihm, der sagt, System ist das Ganze. Meine Rückfrage, gibt es den Punkt oder gelingt das vielleicht dem Menschen nicht ganz? Und Fichte macht das auch anders als Hegel und wird sagen, ich blicke von mir als Bild auf Gott, als der sich mir nochmal entzieht. Und da sagt Hegel, das kann nicht gehen, Gott ist damit drin. Fichte bleibt also dann dabei, dass er sagt, ich denke Gott an. Also genau das, was er hier, das sind frühe Texte von ihm, hier noch anders schildert, wird er dann als später korrigieren. Deswegen spreche ich das jetzt schon an. Dass er dann nach diesem Atheismusstreit und so versucht, dieses Geheimnis Gottes in einer anderen Weise zu wahren. Die Frage ist, ob er damit dem Geschöpf gerecht wird noch. Das ist dann wieder die andere Frage. Aber in dieser Frühe, und deswegen ja dann auch der Atheismusstreit, entwirft er das erstmal so, wie er es hier macht, und macht diesen Unterschied nicht. Ich wollte es Ihnen nur schon gleich ansprechen. Wenn jemand auf einem grundlosen und unerweislichen Satze, zum Beispiel auf dem, dass es in der Luft Geschöpfe mit menschlichen Neigungen, Leidenschaften und Begriffen und ätherischen Körpern gäbe, eine noch so systematische Naturgeschichte aufbaute, welches an sich recht wohl möglich ist, würden wir ein solches System, so streng auch gefolgert wird und so innig auch die einzelnen Teile sind, für eine Wissenschaft anerkennen? Natürlich nicht. Also er versucht noch näher zu bestimmen, was Wissenschaft ist. Er sagt, ein System muss es sein, aber ein System, was völlig in der Luft hängt, ist kein. Es gibt Leute, die nennen die Theologie ein solches System. Die klassische FDP hat das immer gesagt. Man hat gesagt, die Theologie gehört nicht an die Universitäten. Dann hat sie, weil sie dann auch die Christen geworden wollen, das ein bisschen gelassen. Jetzt gibt es wieder Stimmen, die reden von so etwas. Wir wollen das wieder strenger durchführen. Und das taucht dann zwischendurch so auf. Hin wiederum, wenn jemand einen einzelnen Lehrsatz oder eine Tatsache anführt, etwa der mechanische Handwerker den Satz, dass auf einer Horizontallinie das Perpendikul, also das ist das Lot, nicht? Das Lot, wir kennen auch Perpendikel, nicht? Also in der Uhr, nicht? Also das, hier ist gemeint das Perpendikulum, das gefällte Lot. Dass das Lot zu beiden Seiten rechte Winkel habe, oder der unstudierte Bauer das Faktum, dass der jüdische Geschichtsschreiber Josephus zur Zeit der Zerstörung Jerusalems gelebt habe, so wird jedermann zugestehen, derselbe habe Wissenschaft von dem Gesagten, obwohl der Erstere nicht den geometrischen Beweis seines Satzes von dem ersten Grundsatz einer Wissenschaft an systematisch führen, noch der andere die historische Glaubwürdigkeit seiner Angabe schuldgerecht dartun kann, sondern beide die Sache nur auf Treu und Glauben angenommen haben. Also hier könnte man sagen, die haben ein Wissen, aber keine Wissenschaft. Nachdem ich ja diesen Unterschied mache, der im Lateinischen und Griechischen nicht sichtbar wird. Weil Scientia wie Episteme beides bedeutet, Wissen und Wissenschaft. Wir machen den Unterschied. Wissen habe ich dann ja mal definiert als sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist und lasse offen, woher. Wissenschaft heißt, ich kann die Gründe dafür nennen, warum ich behaupte, dass das so ist. Da gibt es das einfache Tatsachenwissen, dann gibt es das gewusst wie, der Kunde und der Kunst, Technik, und dann gibt es gewusst warum, und das ist Wissenschaft. Und ihm geht es natürlich um das gewusst warum, die höchste Form von Wissen, und die, sagte, die ist eigentlich nur dann gegeben. Warum nennen wir nun jenes feste System, das auf einem unerwiesenen und unerweisbaren Satz beruht, nicht Wissenschaft? Und warum nennen wir die Kenntnis der Zweiten, die in ihrem Verstande mit keinem System zusammenhängen, Wissenschaft? Ich würde das nicht Wissenschaft nennen, sondern Wissen. Auch abweichend von Fichte. Ich würde nicht sagen, dass der Bauer oder dass der in diesem Sinn eine Wissenschaft dort hat, sondern der hat Wissen. Aber er macht den Unterschied nicht. Ohne Zweifel darum, weil das Erstere in all seiner schuldrechten Form doch nichts enthält, das man wissen kann, und die letztere ohne alle schulgerechte Form etwas sagen, das sie wirklich wissen und wissen können. Dem zweiten stimme ich zu, dass die wissen und wissen können, weil ich Wissen definiert habe, als sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Nicht zustimmen möchte ich dem Punkt, dass er das Wissenschaft nennt. Denn ich finde es sinnvoll, da wir im Deutschen die Möglichkeit haben, zwischen Wissen und Wissenschaft zu unterscheiden. Sie rühren sich ja, nicht? Wenn das. Also das Wesen der Wissenschaft bestünde danach in der Beschaffenheit ihres Inhalts. Dieser müsste wenigstens für den, der Wissenschaft haben soll, gewiss sein. Er müsste etwas sein, das er wissen könnte. Und die systematische Form wäre der Wissenschaft bloß zufällig. Sie wäre nicht der Zweck derselben, sondern bloß etwa das Mittel zum Zweck. Nämlich, wenn etwa aus irgendeiner Ursache der menschliche Geist nur sehr wenig Wissen, gewiss Wissen, alles andere aber nur meinen und mutmaßen, ahnen, willkürlich annehmen könnte, aber doch gleichfalls aus irgendeiner Ursache mit dieser eng beschränkten oder unsicheren Kenntnis sich nicht wohl begnügen könnte, so würde ihm kein anderes Mittel übrig bleiben, dieselbe auszubreiten und zu sichern, sodass er die ungewissen Kenntnisse mit den Gewissen vergliche und aus der Gleichheit oder Ungleichheit der Ersteren mit den Letzteren auf die Gewissheit oder Ungewissheit derselben folgerte. Wären sie einem gewissen Satz gleich, so könnte er sicher annehmen, dass sie auch gewiss sei, dass sie auch gewiss seien. Wären sie ihm entgegengesetzt, so wüsste er nunmehro, dass sie falsch wären und er wäre sicher, von ihnen nicht länger getäuscht zu werden. Er hätte, wenn auch nicht Wahrheit, doch Befreiung vom Irrtum gewonnen. Das ist ja schon mal was, nicht? Er sagt, ich kann Sätze als unsicher ausschließen. Aber es ist nicht so deutlich, darum sagt er, ich mache mich deutlicher. Ich versuche das nochmal. Also, eine Wissenschaft soll eins, ein Ganzes sein. Der Satz, dass das Lot auf einer Horizontallinie zwei rechte Winkel macht oder dass Josephus da in Jerusalem gelebt hat, ist für den, der keine zusammenhängende Kenntnis von Geometrie oder Geschichte hat, ohne Zweifel ein Ganzes und insofern eine Wissenschaft. Ja, eben, nicht? Das ist ein bisschen mühsam, finde ich. Wieso soll das ein Ganzes sein, so eine einzelne Tatsache? Ne? Aber wir betrachten auch die gesamte Geometrie und Geschichte als eine Wissenschaft, da doch beide noch gar manches andere enthalten als jene Sätze. Wie und wodurch werden nun eine Menge an sich höchst verschiedener Sätze zu einer Wissenschaft, zu einem und demselben Ganzen? Klammer auf, dass die Geschichte eine Wissenschaft ist, ist natürlich nochmal so ein Punkt, den man für sich diskutieren kann. Für Aristoteles war es keine Wissenschaft, die Geschichte, weil sie eben so von Einmaligem erzählt bloß. Da sagt er, da ist die Dichtung der Philosophie noch näher als die Geschichte. Giambattista Vico wird dann der sein, der sagt, Geschichte ist die einzig richtige Wissenschaft, weil die Geschichte das ist, was wir machen. Die Natur haben wir nicht gemacht. Die ist von Gott und deswegen können wir die nicht verstehen. Sondern können die nur von außen angehen. Darum nennen wir die einen Tiere, nennen wir Kerbtiere, weil sie Wespenteilchen haben. Nicht? Ist ja keine tiefe Einsicht. Und andere nennen wir nach ihrer äußeren Erscheinung Korbblütler und je nachdem. Also wir können nicht wirklich eindringen in die Schöpfung, weil sie von Gott gemacht wird. Aber die Geschichte machen wir, meinte er. Während ich ja behaupte, Geschichte ist, ich will was und herauskommt ganz was anderes. Aber er meinte, wir machen die Geschichte. In Wirklichkeit machen wir die nicht, sondern weil wir immer auf die Wirkungen und Mitwirkungen anderer treffen, kommt bei Geschichte nie das raus, was man selber will. Man macht nicht, sonst passiert einem zu ganz erheblichem Teil. Aber er meinte, das sei so und nannte deswegen die Geschichte die erste Wissenschaft und das taucht dann später wieder auf. Bei wem? Bei Marx. Der sagt wieder, Geschichte ist die eigentliche Wissenschaft, weil wir die Gesetze der Geschichte kennen und wissen, dass das so ablaufen muss. Aber sonst haben die anderen Leute eigentlich immer ihre Probleme mit der Geschichte gehabt. Wie gesagt, Hegel ist dann der Erste, der eine wirkliche Geschichtsphilosophie macht, weil er sagt, warum soll die Vernunft nur in der Natur sitzen und nicht auch in der Geschichte? Und Leute, die das bezweifeln, denen hat er gesagt, Theologen dürftet ihr nicht sein, denn wenn ihr Theologen seid, das heißt, wenn ihr Christen seid, dann werdet ihr von der Vorsehung Gottes sprechen. Und Vorsehung heißt, dass da Vernunft in der Geschichte ist. Und wenn da Vernunft drin ist, kann ich davon auch eine Philosophie machen. Und von ihm her hat es dann der Marx halt übernommen. Ne? Also, was ist jetzt mit der, wieso wird jetzt Geometrie und Geschichte zur Wissenschaft hier bei Fichte? Ohne Zweifel dadurch, dass die einzelnen Sätze überhaupt nicht Wissenschaft wären, sondern dass sie erst im Ganzen Wissenschaft werden. Na, also sind wir genau bei dem Satz, den wir ja auch sagen wollten. Also der Satz alleine mit dem Lothar, das ist eben keine Wissenschaft. Wie er jetzt auch hier selber sagt, nicht? Die einzelnen Sätze sind eben keine Wissenschaft, sondern Wissenschaft entsteht dadurch, dass das Einzelne seine Stelle im Ganzen hat. Nun aber kann durch bloße Zusammensetzung von Teilen nie etwas entstehen, das nicht in einem Teil des Ganzen anzutreffen wäre. Wenn gar kein Satz unter den verbundenen Sätzen Gewissheit hätte, so würde auch das durch die Verbindung entstandene Ganze keine haben. Mithin müsste wenigstens ein Satz gewiss sein, der etwa den übrigen seine Gewissheit mitteilte, sodass, wenn inwiefern dieser eine gewiss sein soll, auch ein zweiter, und wenn und inwiefern dieser zweite gewiss sein soll, auch ein dritter und so weiter gewiss sein muss. Und so würden mehrere und an sich vielleicht sehr verschiedene Sätze, eben dadurch, dass sie alle Gewissheit und die gleiche Gewissheit hätten, nur eine Gewissheit gemeinsam haben und dadurch eine Wissenschaft werden. Also dieser Gedanke, ich komme von einer Grundeinsicht, und das ist natürlich der Erste, der das so deutlich gemacht hat, Descartes. Der von diesem Fundamentum in Concursum spricht, insofern ich geistige Aktivitäten entwickle, er nennt das Denken, aber wir wissen ja, er meint damit nicht bloß Denken, sondern Wollen, Fühlen, überhaupt alle möglichen geistigen Aktivitäten. Wer die hat, weiß, dass insofern er die vollzieht, er ist. Er weiß damit nicht, wer er ist. Aber er weiß, dass er ist. Da war Descartes der Erste, und der folgert dann daraus, dass ich also mein Erkennen dann erkenne im Licht der Wahrheit und weiß zugleich, dass ich nicht die Wahrheit bin. Deswegen kann er sagen, sum ergo Deus est. Auch das ist kein Schluss, sagt er, obwohl er ergo sagt, sondern es ist eine Intuition. Im Licht erkenne ich mich. Also, die Wissenschaft ist ein Gebäude, könnte man sagen, und der Hauptzweck dieses Gebäudes ist die Festigkeit. Das System muss Bestand haben. Der Grund ist fest. Und so wie dieser gelegt ist, wäre der Zweck erreicht. Weil man aber im bloßen Grund nicht wohnen, durch ihn allein sich weder gegen den willkürlichen Anfall des Feindes noch gegen die unwillkürlichen Anfälle der Witterung schützen kann, so führt man auf denselben Seitenwände und über diesen ein Dach auf. Alle Teile des Gebäudes werden mit dem Grunde und unter sich selbst zusammengefügt und dadurch wird das Ganze fest, aber man baut nicht ein festes Gebäude, damit man zusammenfügen könne, sondern man fügt zusammen, damit das Gebäude fest werde. Und es ist fest, insofern alle Teile desselben auf einem festen Grunde ruhen. Das ist auch gut biblisch, nicht? Das Haus muss auf Felsen gebaut werden. Der Grund ist fest und es ist auf keinen neuen Grund, sondern er ist auf dem festen Erdboden gegründet. Worauf wollen wir den Grund unserer wissenschaftlichen Gebäude aufführen? Die Grundsätze unserer Systeme sollen und müssen vor dem System vorher gewiss sein. Ihre Gewissheit kann in dem Umfang derselben nicht erwiesen werden, sondern jeder in ihnen mögliche Beweis setzt sie schon voraus. Sind sie gewiss, so ist freilich alles, was aus ihnen folgt, auch gewiss. Aber aus was folgt denn ihre Gewissheit? Da müssen wir als Nächstes drüber reden. Um gleich den Punkt festzuhalten, wo ich mich auch mal gegen wende, das ist der Kollege Hans Albert, der lange in Darmstadt gelehrt hat, Mannheim gelehrt hat, der sagt eben, ich muss alles begründen. Und ich sage, ich muss nicht alles begründen, ich muss nur begründen, was sich nicht aus sich selbst versteht. So wie ich nicht sage, alles muss einen Grund, eine Ursache haben. Das sagt zum Beispiel Russell und widerlegt so den Gottesbeweis und diese hiesige Fundamentaltheologie von Schmidt-Leukel, die immer hier noch zugrunde gelegt wird an der Uni für die Studenten. Da steht das auch drin. Ich muss also, alles muss eine Ursache haben. Deswegen kann ich keinen Gottesbeweis führen, weil ich dann fragen muss, welche Ursache hat Gott? Ist mit Verlaub gesagt ein Schmarrn. Weil hier eben, ich habe ja erklärt, wie das mit der Ursache ist und dem Grund. Ich muss sagen, Ursache muss das haben, was nicht sich selbst sein eigener Grund ist. Und genauso muss ich sagen, ich muss nicht Sätze jeden Satz begründen, sondern ich muss Sätze begründen, die nicht aus sich selber einleuchten. Nicht? Das ist derselbe Gedanke. Nicht? Also, ich muss nicht jeden Satz begründen, sondern ich muss begründen einen Satz, der nicht seine eigene Gewissheit hat. Im anderen Fall komme ich selbstverständlich in ein Regressus in Infinitum. Dann muss ich jeden Satz begründen und dann kommt das berühmte Trilemma, was viele Kollegen so erschreckt vom Hans Albert, berühmte Münchhausen-Trilemma, der sagt, entweder geht es endlos weiter oder ich komme in ein zirkuläres Argumentieren oder ich breche willkürlich ab. Die Antwort heißt, ich breche überhaupt nicht willkürlich ab, sondern ich bin dort am Ziel, wo mir etwas einleuchtet. Was mir einleuchtet, brauche ich nicht mehr zu begründen. Dass das Problem bestehen bleibt, da wir begrenzte Menschen sind, dass ich mir einbilden kann, mir leuchtet was ein, dass es Scheinevidenzen gibt, das räume ich frank und frei ein. Nur ist das nicht dadurch zu beseitigen, dass ich behaupte, ich müsste jeden Satz begründen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also, woher folgt Ihre eigene Gewissheit? Noch mehr, wir wollen beim Aufbauen unserer Lehrgebäude so folgern, wenn der Grundsatz gewiss ist, Grundsatz nicht, ist das deutsche Wort für Prinzipium. Grund oder Grundsatz, beides heißt also Prinzipium. Wörtlich ist es das Erste oder das Herrschende, nicht? Wenn der Grundsatz gewiss ist, so ist auch ein bestimmter anderer Satz gewiss. Deswegen heißt er ja Grundsatz, nicht? Aus ihm folgen Dinge. Worauf gründet sich denn jenes so? Also wenn der Grundsatz gewiss ist, so ist auch ein weiterer Satz gewiss. Was ist es, das den notwendigen Zusammenhang zwischen beiden begründet? Vermöge dessen dem einen eben die Gewissheit zukommen soll, die dem anderen zukommt. Welche sind die Bedingungen dieses Zusammenhangs? Und woher wissen wir, dass sie die Bedingungen und die ausschließenden Bedingungen und die einzigen Bedingungen desselben sind? Und wie kommen wir überhaupt dazu, einen notwendigen Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Sätzen zu finden? Da gibt es ja dazu eine schöne Geschichte von Lewis Carroll, wo er das behandelt. Die Geschichte von Achill und der Schildkröte. Aber nicht die Geschichte, die allgemein bekannt ist, dass da der Achill, der doppelt so schnell läuft wie die Schildkröte, der Schildkröte 100 Meter Vorsprung gibt. Und wo es ja dann so heißt, wenn der 100 gelaufen ist, ist die Schildkröte 50 gelaufen. Wenn er 50 gelaufen ist, ist die Schildkröte 25 gelaufen und so. Sodass dann gilt, er erreicht sie nie, sondern er hat sie erreicht. Denn natürlich erreicht er sie im Punkt 200. Im Punkt 200, wenn ich das nicht so blöd weiterzähle mit ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel, sondern wenn ich das Ganze nehme, dann sage ich, wenn der Achill 200 gelaufen ist und die Schildkröte inzwischen 100, dann ist das genau der Punkt, wo er sie überholt. Und wenn der Achill 201 Meter gelaufen ist, ist die Schildkröte 101,5 Meter gelaufen. Das heißt, er hat sie um einen halben Meter überholt. Da sehen Sie, wie man mit scheinbarer Wissenschaftlichkeit Unfug reden kann. Nur liegt es leider nicht überall so auf der Hand wie bei Achill der Schildkröte. Jahrzehntelang, jahrhundertelang, bis heute kann man das lesen, dass die Leute tief beeindruckt sind davon, dass der Achill sie nicht einholt und das sei ja ganz schrecklich. Dabei ist das der simple Trick, dass ich sage, ein Halb plus ein Viertel plus ein gibt Grenzwert 2 und damit hat es sich. Also wenn ich mich nicht bornieren lasse auf so eine merkwürdige Teilung und das allein Wissenschaft nenne, so bin ich sage, gut, lasse ich ihn mal 200 laufen und die Schildkröte 100, dann ist genau der Punkt, wo er gleich auf ist und dann läuft er noch einen Meter weiter und die Schildkröte einen halben und dann hat er sich schon halb überholt. Das ist die Situation, die Carol jetzt benutzt und jetzt sitzt der Achill auf der Schildkröte. Und jetzt erzählt die Schildkröte ihm was anderes und stellt ihm eine andere Aufgabe. Und sagt nämlich, stell dir vor, alle Menschen sind sterblich. Sterblich. Sokrates ist sterblich, ist ein Mensch. Also, Sokrates ist sterblich. Das leuchtet jedem ein, nicht wahr? Und jetzt sagt die Schildkröte, was ist denn, wenn jemand den ersten Satz zugibt? Alle Menschen sterblich und Sokrates ist ein Mensch. Wenn man jetzt das alles zugibt, aber sagt, ich gebe nicht zu, dass daraus das folgt. Hier müsstest du mir einen Satz, machen wir schon mal hier Z hin, hier müsstest du mir einen Satz C zugeben und dieser Satz C heißt, wenn A und B wahr sind, ist Z wahr. Und dann sagt der Achill, gut, ja, das sehe ich ein, also den Satz räume ich noch ein. Nun sagt die Schildkröte dann, ja, aber jetzt musst du nochmal zugeben, dass wenn dieser Satz C gilt, dass dann C gilt. Also wie komme ich denn zu dem Satz? Und dann haben sie eine neue Unendlichkeit, wenn sie meinen, das ist eine andere Weise, wie das man alles beweisen muss. Das könnte man auch gegen Albert anführen. Es ist also klar, beweisen heißt vermitteln, aber jede Vermittlung lebt von einer Unmittelbarkeit. Ich muss also natürlich den Satz beweisen, ich muss den Satz beweisen, aber wenn ich die Folgerung auch noch beweisen muss, gibt es überhaupt keinen Beweis. Deswegen kann nicht überall bewiesen werden. Und das ist genau der Punkt, den er sich hier stellt. Wie kann ich denn erklären, dass ich von einem Satz zum nächsten Satz komme?
Ist es nicht schon so, dass der erste, genau genommen der erste Satz schon gar nicht beweisbar ist?
Eben, das ist die Frage, soll man den beweisen können? Das ist richtig, nicht? Das war auch immer das Beispiel. Deswegen führt also in die Theologie des Todes von Rahner, fängt genau mit dem Satz an, dass er sagt, das ist schon offenbart, dass alle Menschen sterblich sind. Nun könnte man jetzt wieder fragen, als Scholastiker könnte man sterblich distinguieren und sagen, heißt sterblich sterben können oder sterben müssen? Nicht? Und sterben müssen gilt sicher nicht für alle. Wenn man jetzt die Bibel wörtlich nimmt, ist der Henoch entrückt worden und der Elias ist auch nicht gestorben. Der ist am Feuerwagen in den Himmel gefahren, nicht? Wenn ich sterblich auffasse als sterben können, wäre nochmal zu diskutieren, ob man das nicht vielleicht beweisen kann, weil man sagt, der Mensch eben wird aufgebraucht mit seiner Körperlichkeit. Das könnte man vielleicht sagen. Aber natürlich haben Sie recht, eigentlich sitze ich da schon da und kann das, wird das schon schwierig, ob ich das wirklich beweisen kann. Haben ganz recht. So ist es, so ist es. Ich kann es jedenfalls nicht per Induktion machen, das ist klar. Ich kann nicht sagen, weil bis jetzt alle gestorben sind, werden die auch weiter sterben. Und genau dieses Argument führt auch Rana an. Das kommt uns zwar so vor, aber die Naturgesetze, die wir einfach so behaupten, das sind unsere Festlegungen. Wer sagt denn, dass wirklich morgen das noch weitergeht? Und das hat Descartes schon angesprochen. Descartes hat gesagt, ich kann aus der Tatsache, dass ich jetzt bin, überhaupt nicht ableiten, dass ich im nächsten Moment noch sein werde. Da regen sich dann die Kollegen von der Naturwissenschaft auf und sagen, was ist das für ein Gerede, hat er noch nie was gehört von der Erhaltung der Energie? Und dann sagen wir Philosophen wieder, ja mein lieber Mann, du spinnst. Du bist naiv.
Wir können nicht beweisen, dass morgen die Sonne
aufgeht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Genau das. Mein Beispiel ist ja immer mit Kierkegaard und so gesagt, dann die Martinsgans. Die denkt, jeden Morgen gibt es was zu essen und dann kommt der Martinstag und da gibt es nichts mehr zu fressen, sondern der Kopf wird abgehackt. Nicht? Also da folgt überhaupt nichts draus. Nicht? Aber so, manche naive Naturwissenschaftler meinen, das wäre so. Ich habe das, wie der Kollege Koltermann, der bei uns die Naturphilosophie macht, hier im Haus machen es ja zwei, Physiker und Biologe, nicht? Bei uns in St. Georgen war das Pater Koltermann und er hat ein Buch vorgelegt über Naturphilosophie und das wurde in einem dieser wissenschaftlichen Blätter auch sehr wohlwollend besprochen, bis zu dem Punkt, dass er da was über Weltende schrieb oder so, wo dann der Rezensent schrieb, er wundert sich sehr, jetzt ist das andere Buch so vernünftig und er hat wirklich Kenntnisse, also dieser Pater da, aber dass er jetzt also mit mittelalterlichen Vorstellungen kommt, als gäbe es nicht den Satz der Haltung der Energie, da hat er sich sehr verwundert, dass der so verbohrt sein könne, nicht? Der Rezensent. Also, völlig recht, hängt in der Luft. Ne? Also, wie geht das jetzt weiter? Wie lässt sich das begründen? Dasjenige, was der Grundsatz selbst haben und allen übrigen Sätzen, die in der Wissenschaft vorkommen, mitteilen soll, nenne ich den inneren Gehalt des Grundsatzes und der Wissenschaft überhaupt. Die Art, wie er dasselbe den anderen Sätzen mitteilen soll, nenne ich die Form der Wissenschaft. Die aufgegebene Frage ist ein bisschen die, wie ist Gehalt und Form einer Wissenschaft überhaupt, wie ist Wissenschaft möglich? Nicht? Also Gehalt, wenn wir sagen, die innere, was soll ich, eben die Gehaltlichkeit, die Sinnhaftigkeit, nicht? Die Bedeutung. Etwas, worin diese Frage beantwortet würde, wäre selbst eine Wissenschaft. Und zwar die Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt. Es lässt vor der Untersuchung vorher sich nicht bestimmen, ob die Beantwortung jener Frage möglich sein werde oder nicht. Das heißt, ob unser gesamtes Wissen einen festen Grund habe oder ob es, so innig unter sich verkettet, auch die einzelnen Teile derselben sein mögen, doch zuletzt auf nichts beruhe. Soll aber unser Wissen einen Grund haben, so muss jene Frage sich beantworten lassen und es muss eine Wissenschaft geben, in der sie beantwortet wird. Und gibt es eine solche Wissenschaft, so hat unser Wissen einen Grund. Es lässt sich demnach über die Gründlichkeit oder Grundlosigkeit unseres Wissens vor der Untersuchung vorher nichts sagen. Und die Möglichkeit der geforderten Wissenschaft lässt sich nur durch ihre Wirklichkeit dartun. Das ist gut gesagt. Nicht? Es gibt wirklich Dinge, wo die Möglichkeit von etwas eigentlich nur klar wird durch die Wirklichkeit. Zum Beispiel, ob Gottesbeweise möglich sind, kann eigentlich nur dadurch gezeigt werden, dass einer wirklich einen macht. Da aber keiner von allen anerkannt wird, ist bis heute die Möglichkeit immer noch umstritten. Nicht? Die Benennung einer solchen Wissenschaft, deren Möglichkeit bis jetzt bloß problematisch ist, ist willkürlich. Wenn sich jedoch zeigen sollte, dass der Boden, der nach allen bisherigen Erfahrungen für den Anbau von Wissenschaft brauchbar ist, durch die ihm zugehörige bereits besetzt sei und dass sie nur noch ein unangebautes Stück Land zeige, nämlich das für die Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt, wenn sich ferner unter einem bekannten Namen, dem der Philosophie, die Idee einer Wissenschaft vorfände, welche doch auch Wissenschaft sein oder werden will und welche über den Platz, wo sie sich anbauen soll, mit sich nicht einig werden kann, so wäre es nicht unschicklich, ihr den aufgefundenen leeren Platz anzuweisen. Ob man sich bisher bei dem Wort Philosophie eben das gedacht habe oder nicht, tut überhaupt nicht zur Sache. Und dann würde diese Wissenschaft, wenn sie nur einmal Wissenschaft geworden wäre, nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie aus nicht übertriebener Bescheidenheit bisher geführt hat, nämlich den Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, italienisch gesagt eines Dilettantismus. Und das ist Philosophie, Liebe zur Weisheit. Die Nation, welche sie erfinden wird, wäre es wohl wert, ihr aus ihrer Sprache einen Namen zu geben und sie könnte dann schlechthin Wissenschaft oder Wissenschaftslehre heißen. Die bisherige sogenannte Philosophie wäre demnach die Wissenschaft von einer Wissenschaft überhaupt. Das ist seine Bestimmung. sind, mit was für einem Anspruch er auftritt. Und Laut hat immer gesagt, das kann er, weil er es wirklich durchgeführt hat, meinte er. Nicht? Er sagt wirklich, das stimmt bei ihm alles. Und er sagt, die Voraussetzung dafür, dass es eben diesen Umsturz vorher bei Kant gegeben hat. Diese Entdeckung des Transzendentalen, dass ich also nicht einfach bei den Objekten bin, sondern ich darf nochmal erinnern, was ich am Eingangs gesagt habe, dass ich mir ständig bewusst bin, ich denke. Methode heißt es dann, Met heißt mit oder gemäß und Hodos der Weg. Also, dass ich immer mein Voranschreiten auch nochmal mitbewusst habe. Das heißt methodisch. Dass ich das strikt mit im Auge habe, ich bin immer im Denken und muss genau gucken, was kann ich über das wirklich Gedachte und Erkannte hinaus sagen. Das war ja auch das, was die Leute dann eingeübt haben bei Husserl in den Seminaren, in den phänomenologischen Seminaren. Was sehe ich wirklich, wenn ich sehe? Wir reden immer so viel gleich dazu von dem, was wir von anderswoher wissen. Diesen berühmten Spruch, den doch diese einen Reiseführer haben, man sieht nur, was man weiß, nicht? Das ist ein Goethe-Wort, das er an irgendeiner Stelle schreibt. Man muss also vorher die Dinge schon mal gelesen haben und wissen, damit man sie dann auch sieht, wenn man da vor dem Kolosseum steht oder was dort ist. Die Phänomenologie würde sagen, genau dieses Wissen, Hegel sagt das auch, sagt, weil etwas bekannt ist, ist es darum gerade nicht erkannt. Man hat es immer erstmal schon in Schubladen gesteckt und weiß dann schon Bescheid über etwas oder jemand, ach ja, schon klar, da gehört er rein, so ist er. Anstatt wirklich hinzugucken und sich treffen zu lassen von der Fremdheit und der Eigen und Einzigartigkeit des Einzelnen. Nicht? Das wäre extra nötig, das zu tun, weil wir einfach schon immer, und ohne diese Vorurteile können wir nicht leben. Gadamer hat ja dann die Vorurteile, eigentlich, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Gadamer, in seiner Hermeneutik gerechtfertigt, er sagt, ohne Vorurteile können wir überhaupt nichts erkennen. Wir brauchen diese Schubladen vorweg. Da muss Amphichtianer auch nichts dagegen sagen. Der muss nur sagen, ich muss ihrer bewusst sein. Ich kann sie nicht aufgeben, aber ich muss ihrer bewusst sein, dass die mit da sind. Dass wir nicht ein unbeschriebenes Blatt sind, wie der Aristoteles sagt, tabula rasa, und dann schreiben sich unsere Eindrücke ein, sondern dass immer schon Strukturen vorgegeben sind. Da hat der Kant schon recht. Die Frage ist, ob sie so gängeln und so festgelegt sind und nur so subjektiv sind, wie er gesagt hat. Darüber kann man dann wieder nochmal reden. Aber dass es da Strukturen vorweg gibt, ob die zum Beispiel sprachlich so weit reichen wie der Chomsky, dass er da feststellen kann, es gibt so Grundmuster der tiefen Grammatik in allen Sprachen. Darüber kann man ja nochmal wieder streiten. Aber dass wir jedenfalls solche Strukturen haben, das ist gar keine Frage. Aber das ist sein Entwurf von Philosophie. Nochmal, die Frage ist, ob sowas wirklich gelingen kann oder ob das nicht bleibend nur versucht werden kann. Aber das ist natürlich ein unglaublicher, andererseits wieder fast, könnte man sagen, selbstverständlicher Anspruch, den er hier anmeldet. Die Wissenschaftslehre soll, wie die Zusammensetzung des Wortes zeigt, eine Lehre sein, eine Theorie des Wissens, welche Theorie sich nun ohne Zweifel auf ein Wissen vom Wissen gründet, dieses selbe erzeugt oder mit einem Worte es ist. Also wir sind wieder bei diesem Punkt Selbstsetzung. Ich denke und indem ich denke, erzeuge ich dieses Wissen, indem ich über mein Denken nochmal nachdenke, auf was stütze ich mich da, was tue ich? Also ich muss denken und zugleich mein Denken angucken. Die Frage ist, wie weit das dem Menschen möglich ist. Das ist dann so ein Grundthema bei C.S. Lewis. Der nennt dieses Denken als solches, nennt er Contemplate. Ich gehe da auf etwas zu. Und dann soll ich aber ja zugleich auf dieses Denken da hingucken und sagte, und das kann ich nicht so in der Form, sondern das bleibt, das nennt er Enjoy, das wird irgendwie mitempfunden. Da wird mitempfunden. Wenn ich das eigens in den Blick nehme, contemplate, dann habe ich das verlassen. Das ist unsere Endlichkeit, dass wir das nicht zusammen können. Ich kann also den anderen Menschen lieben und ich kann ein Gedicht über ihn und meine Liebe zu ihm schreiben. Aber wenn ich das Gedicht schreibe, kann ich nicht zugleich das Du angucken, sondern sitze ich am Gedicht. Das ist das Problem unseres ganzen Erkennens, unserer Erkenntnis, wo ich meine, dass das nicht so in aller Klarheit und Schärfe auch beim Fichte in dieser Weise herauskommt, dass das eigentlich nicht gelingt. Es gibt so eine Art von Mitwissen, da steckt ja immer ein Joy drin, aber ich kann das nicht so verwandeln in ein Contemplate, dass das so in einem geht. Sondern das ist, wie dann ein Kollege gesagt hat, das ist ein Drehtürprinzip. Dann gehe ich so rein oder anders, ich kann nicht beides zugleich haben. Sondern immer nacheinander, ich kann etwas sehen und dann reflektieren. Also die Alten nannten dieses Enjoy Reflexio Concomitans, begleitende Reflexion, und nannten dieses hier Reflexio Directa. Und diese ausdrückliche Reflexio Directa, die kann erst ansetzen im Wegblicken von dem anderen, dann verwandelt sich die Reflexio Concomitans, die natürlich gegeben sein muss, woher sollte ich sonst diese die Reflexio Directa nehmen, verwandelt sich dann in die Reflexio Directa. Aber man kann das nicht zugleich haben. Das ist das, was wir eigentlich ersehnen und wollen. Und das ist ihm aufgegangen an einem, ich glaube, australischen Autor namens Alexander, wo er das entdeckt hat. Und das wird dann für ihn ganz bestimmend, das immer im Auge zu haben. Und das erklärt vieles an Häresien und Fehlentwicklungen, wenn ich das nicht im Auge behalte. Wo ich meine, dass das nicht in aller Schärfe hier dem deutlich wird. Und das wird, meine ich, auch in der aristotelischen Noesis Noesios nicht ganz deutlich. Denke ich wirklich bloß das Denken, oder muss ich nicht eben sagen, deswegen bin ich froh, dass ich als Christ an die Trinität glauben kann, dass der Vater eben den Sohn kontempliert und den Geist, und dann ist es eine ganz andere Sache, als wenn ich bloß mein Denken denke. Wie soll das gehen? Das ist so ähnlich wie die Leute mit den Kretern oder so, nicht? Wenn die da sagen, ich lüge, wo ich sage, na und, ich lüge. Wo ich dann immer nur sage, dann bitte fangen Sie mal an. Bis jetzt haben Sie es nicht getan. Nicht? Dieser Satz ist falsch. Wieso sollte ich das dieser auf sich selbst beziehen? Das überhaupt nicht einzusehen. Diese eigentümliche Verknotung dieser beiden Vollzüge, das scheint mir das entscheidende Merkmal unserer Endlichkeit zu sein, die sich dann hier ja auch mal wieder zeigt und wiederholt. Und von der stelle ich immer wieder fest, dass sie irgendwie übersehen wird. Weil wir gern unendlich sein wollen. Ich glaube, das ist aber auch, es leuchtet ein, wenn ich so sage, nicht? Oder wollen Sie das noch diskutieren weiter und nachfragen oder so? Das spricht er vor allen Dingen, Sie können das am meisten nachlesen in einer Arbeit von Feinenwegen, heißt er. Die ist vor, ich glaube, 3 Jahren als Doktorarbeit in dieser Reihe Ratio erschienen. Das ist eine Doktorarbeit, die in Bonn gemacht worden ist und heißt Denkweg zu Christus. Feinendegen heißt der Autor. Und da stellt er das ausführlich dar. Das ist vor allen Dingen in einem Material, das in dieser Ganzfülle noch nicht veröffentlicht ist. Das war ein langer Briefwechsel mit hat er bemerkt, jetzt Auen oder so ähnlich, also ein Freund von ihm, mit dem er sich darüber gestritten hat, die Materialien liegen in einer Uni in den USA, wo die bereit liegen. Er spricht es also dann kurz an, ich meine, dass es in Miracles zum Beispiel vorkommt, also ein Buch über Wunder, dass es da kurz angesprochen wird. Sonst wird das nicht so ausgebreitet, er benutzt es nur. Und das war mir vorher auch nicht so klar, das ist mir dann erst, ich habe dann von ein paar Dingen auch die Unterlagen gekriegt, weil ich die Arbeit so ein bisschen mit begleitet habe. Hat dann sich bei Menke geschrieben, in Bonn ist eine theologische Arbeit, aber weil ich mich ja mal um den Louis so etwas gekümmert habe, sind wir von dort her so in Kontakt. Und da habe ich dann auch diesen Briefwechsel bekommen, die nannten das untereinander The Great War, der große Krieg. Es ging ja so eine ganze Zeit so hin und her. Louis war da noch in der Zeit Atheist und war noch nicht so ganz da. Und sein Freund, dessen Name mir jetzt blöderweise nicht einfällt, der ist Anthroposoph. Und sie waren so von dort her so in der Diskussion über die Zeit hin. Ich schreibe es mir mal auf und liefere es einfach beim nächsten Mal nach nochmal, wie das dann war. Und das hat ihm eingeleuchtet bei diesem Autor und das vollzieht er dann nach. Und da haben wir auch Feinwegen und ich werde eine ganze Weile darüber diskutieren, aber so ein bisschen durchzuklären, was da gemeint ist im Einzelfall. Und ich meine, man könnte das tatsächlich so mit diesen scholastischen Ausdrücken dann auch übernehmen. Aber das sind seine Ausdrücke, die er da benimmt. Ich finde sie nicht besonders glücklich, aber er benutzt sie halt. Bitte.
Wie könnte man das übersetzen, wo Sie gesagt haben, ist es Denken nicht, denke ich nicht bloß das Denken, oder was wäre dann in diesem Beispiel dieses Enjoy?
Das Enjoy, es ist mir bewusst. Ich fühle es irgendwie mit. Deswegen kommt er, glaube ich, auf den Ausdruck Enjoy. Nicht? Also mein Beispiel war immer die Emmaus-Jünger, die hinterher sagen, brannte nicht unser Herz. Also die müssen das ja gemerkt haben vorher, sonst können sie es hinterher nicht sagen. Aber die waren offenbar so in der Diskussion drin, dass sie das nicht gemerkt haben. Das merkt man jetzt hinterher. So wie man zum Beispiel dieses Beispiel, wer nimmt das immer? Spähmann nimmt das immer. Man sitzt da und arbeitet und auf einmal fällt einem ein, ich bin schon eine ganze Weile durstig oder hungrig. Und esse jetzt mal einen Apfel. Also der Hunger ist schon da gewesen, aber der ist nicht in die Bewusstseinsschwelle hochgestiegen. Der ist da drunter, irgendwo ist er schon da. Und jetzt merke ich, ach ja, eigentlich so. Und dieses also immer schon merken, das nennt er Enjoy. Für mich ist das ein zu starkes Wort, weil das heißt ja dann, ich erfreue mich oder so. Deswegen habe ich gesagt, ich sage eher, ich merke das, ich spüre es. Es ist irgendwie, an sich sagt das Wort Konscienz ja, Mitbewusstsein, Begleitbewusstsein sagt eigentlich das, was ich da meine. Es ist irgendwie schon da, deswegen fand ich diesen alten Ausdruck Reflexio concomitans nicht so schlecht, nur dass Reflexio zu stark die Rückbeugung beinhaltet. Deswegen habe ich immer gesagt, Selbsthelle. Aber Selbsthelle macht es vielleicht etwas zu hell, denn es ist ja nicht richtig bewusst, sondern es ist so mitbewusst so irgendwie. Enjoy. Und Contemplate, das ist ja klar, ich gucke es richtig an. Looking at oder so. So, und dann breche ich wieder auf. Wir sehen uns jetzt erst in 3 Wochen wieder. Nachdem es jetzt dauernd so hintereinander war. Und ich würde sagen, Sie sind ja nicht in der Vorlesung, nicht? Dann machen wir über den Hegel weiter. Als Nächsten. Oder haben Sie da was dagegen? Eben, nicht? Dass wir das ergänzen und nehmen das dazu. So, und bis dahin gute Zeit.